Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Gegen Elektrosmog, da hilft ein Bergkristall, den müssen Sie neben Ihren Bildschirm stellen. Oder auf eBay, da können Sie so kleine Puppen kaufen, die sind von Geistern besessen. Und Globuli, die wirken. Das stimmt natürlich alles nicht. Aber in der Welt der Esoterik gibt es eben fast nichts, das es nicht gibt. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti und die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun, die versuchen schon seit Jahren, eine geistige Bresche durch dieses Dickicht zu schlagen. Auch in ihrem neuen Buch, Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Und beide, Katharina Nokun und Pia Lamberti, habe ich in die Lesart im Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Ja, fangen wir mal mit Ihren Hintergründen an. Ich habe gerade schon gesagt, Sozialpsychologin, Politikwissenschaftlerin. Können Sie mir vielleicht sagen, fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Lamberti, wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen, das ja doch schon seit einigen Jahren Ihr berufliches Leben prägt?
Also ich denke, die meisten Menschen werden ja in ihrem privaten Umfeld irgendwann mit Esoterik konfrontiert. Da ist dann der Freund, die Freundin, die auf einmal immer abstrusere und gefährlichere Dinge glaubt. Und mich hat als Sozialpsychologin interessiert, welche Einstellungen dahinter stehen, wie diese Welten auch mit anderen verbunden sind. Und ich habe da immer so eine Situation im Kopf, wo ich vor Jahren im Bio-Supermarkt war und da lag dann eine esoterische, kostenlose Zeitschrift auf, in der dann auch Werbung gemacht wurde für rechtsextreme Verlage und Bewegungen. Und das war dann ein Thema, wo ich gesagt hatte, möchte ich gerne tiefer rein und das dann auch sehr gerne mit Katharina Nokun.
Sie, Katharina Nokun, als Politikwissenschaftlerin, so dieser letzte Satz von Pierre Lamberti mit dieser Werbung für auch rechtsextreme Verlage, das hat jetzt natürlich schon was Politisches. Ist es das, was Ihnen so an Verschwörungen und Esoterik reizt, Sie daran interessiert?
Also bei mir war tatsächlich der Ausgangspunkt ziemlich interessant. Ich habe mich nämlich kritisch mit der AfD beschäftigt in meinem Blog und das ist dann viral gegangen, weil Jan Böhmermann das weiter verbreitet hat. Mein Blog ist auch zusammengebrochen vor lauter Zugriffe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ganz viel Fanpost bekommen aus dieser Ecke und was da ziemlich interessant war. Ja, Fanpost in Anführungsstrichen muss man sagen. Also da ging es darum, dass ich angeblich insgeheim jüdisch bin, dass ich ins KZ gehöre. Mein Name ist dann auch auf so einer sogenannten Todesliste aufgetaucht, zum Glück mit einer alten Adresse, also nicht aktuell. Aber man hat gemerkt, dass Leute mich plötzlich in ihre kruden Weltbilder einbauen, ne? In ihre Verschwörungserzählungen und was von Beginn an ja auch bei den sogenannten Querdenken-Protesten ziemlich auffällig war, ist, dass da Esoteriker teils Seite an Seite, teils auf der Bühne gemeinsam mit Rechtsextremisten gemeinsame Sache gemacht haben. Und das hat viele Menschen irritiert, auch dazu geführt, dass Leute gesagt haben, na, wir wissen nicht, ob wir das jetzt als verschwörungsideologisch oder rechtsextrem einsortieren können. Für Menschen, die sich aber mit der Szene schon länger beschäftigen, muss man sagen, Esoterik und Verschwörungserzählung gehen tatsächlich oft Hand in Hand.
Dabei kommt das doch erstmal oft so harmlos, vielleicht ein bisschen albern, aber irgendwie nicht schädlich daher. Sie haben in Ihrem Buch, lese ich das zum Beispiel, auch eine Messe für Esoterik besucht. Da wird allerhand vertickt. Sie haben sich da zum Beispiel auch eine Aura-Fotografie erstellen lassen. Erzählen Sie mal, was wollte man Ihnen da verkaufen alles?
Diese Messe fand tatsächlich noch vor der Pandemie statt. Die gibt schon, also ich erinnere mich noch als Kind daran, wie überall die Plakate immer hingen. Und das war so ein Tag in Berlin und wir haben dann überlegt, gehen wir auf die Esoterikmesse oder gehen wir auf eine größere Demo von Impfgegnerinnen, die auch damals schon rechtsextrem geprägt war. Also das ist nicht erst in der Pandemie passiert. So. Und auf dieser Esoterikmesse, da gibt es Edelsteine, die angeblich gegen alles Mögliche helfen sollen, teilweise gegen Krebs. Da werden Krankheiten abstrus umgedeutet in irgendwelchen Büchern, die man kaufen kann. Man kann sie in der Palmblatt-Bibliothek lesen lassen, weil man selber dann natürlich keinen Zugriff zu hat. Und das, was uns, denke ich, mit am meisten schockiert hat, war ein Arzt, der einen Vortrag gehalten hat, gegens Impfen gewettert hat, aber das Ganze noch angereichert hat, wirklich mit rassistischer Rhetorik, schwulenfeindlichen Aussagen. Und im Saal hat niemand da irgendwie Gegenrede gehalten. Es war wirklich eher Applaus. Die Leute haben ihn umringt und man hatte wirklich da sehr eindrücklich gesehen, wie schnell rechtsextreme Welten in diesen esoterischen Glaubenssätzen zusammenfinden können.
In diesem Fall, also im Kontext mit Medizin, und das fand ich ganz spannend beim Lesen Ihres Buches, wie viel sich dann doch um Krankheiten dreht. Sie haben gerade schon gesagt, Frau Lambert, die Krankheiten, die umgedeutet werden, Frau Nocun, ich lese in Ihrem Buch, Krebs beispielsweise, Gebärmutterkrebs ist dann angeblich irgendwie ein verkappter Kinderwunsch. Krebs überhaupt sehr oft ist irgendwie so ein Hilferuf der Seele, eine zweite Chance. Die Menschen haben was falsch gemacht in ihrem Leben, bekommen dann Krebs. Wie funktioniert das? Wie wirkt das, dass Menschen, die so eine dramatische Krankheit haben, dann auch noch diffamiert und beschimpft werden und trotzdem dahin gehen?
Ja, in erster Linie arbeitet Esoterik gerade im Gesundheitsbereich ja vor allem mit der Währung Hoffnung. Das heißt, oftmals werden Menschen adressiert, die in sehr vulnerablen Situationen sind, die vielleicht eine schlimme Diagnose haben, die vielleicht auch von Ärztinnen und Ärzten eine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber der Weg dahin macht Angst. Also die Chemotherapie wirkt und deshalb hat sie eben auch Nebenwirkungen, auch eine Operation ist keine kleine Sache, gerade bei älteren Personen. Und da ist es natürlich irgendwo ein Hoffnungsschimmer am Horizont, wenn man glaubt, ich kann das beispielsweise durch Gedankenkraft, durch Meditation, durch irgendwelche Heilsteine lösen. Und genau in diesem Bereich wird es halt eben richtig hässlich. Also oftmals haben wir in den letzten Wochen, Monaten diese Gespräche geführt, wo gefragt wurde, so naja, aber es gibt eben auch diese harmlose Esoterik. Und da muss man sagen, naja, wenn jemand meint, Zuckerkügelchen helfen bei Einschlafproblemen, ist das erstmal nicht weiter dramatisch in der Situation. Aber wenn dieselbe Person dann einen Monat später eine Krebsdiagnose bekommt und dann anfängt, diese Zuckerkügelchen eben auch gegen Krebs zu nehmen und keine normale Therapie macht, dann kann es eben schnell lebensbedrohlich werden. Und wir haben alles Mögliche gesehen, also sogenannte Familienaufstellungen mit esoterischem Touch, also so aus dem psychologischen Bereich, wo dann einer Frau erzählt wurde, dass sie angeblich nicht nur für den Krebs ihres Sohnes verantwortlich ist, sondern noch für andere Dinge, weil sie eben abgetrieben hätte. Dann gibt es so etwas wie so eine Schuldumkehr, also gerade bei sogenannten Karma-Narrativen, wo es eben darum geht, dass angeblich ja Sünden im vergangenen Leben sich in schlechten Dingen im Hier und Jetzt manifestieren. Da wird dann teilweise Vergewaltigungsopfern auch mal gesagt auf dieser Grundlage, naja, dann musst du halt in den letzten 100 Jahren irgendwann plündernd und vergewaltigend durchs Land gezogen sein.
In einem Yogakurs lese ich viel der grauenhafte Satz, mit genügend Meditation käme der Teilnehmer dann zu der Erkenntnis, dass es das Karma der Juden gewesen sei, von den Deutschen vernichtet zu werden. Das ist ja heftig.
Und genau das ist eben Teil der Esoterik-Szene und das wird oftmals ausgeblendet. Und unser Anliegen in unserem Buch ist es eben aufzuzeigen, dass diese an dieser harmlosen Fassade eigentlich nichts mehr dran ist, wenn man auch nur leicht anfängt zu kratzen und sich das mal genauer anschaut. Dahinter verbergen sich wirklich manchmal ziemliche Abgründe.
Das sind diese politischen, geistigen, rassistischen Abgründe. Wenn wir noch bei dieser medizinischen Frage bleiben, Frau Lamberti, Zuckerkügelchen gegen Einschlafprobleme helfen vielleicht dank des Placebo-Effektes. Sie sind natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn sie eine Krebstherapie ersetzen sollen. Aber es gibt ja nicht nur Zuckerkügelchen. Es gibt unter so wissenschaftlich klingenden Abkürzungen wie CDL, MMS, schwarze Salbe, gibt es tatsächlich wirksame Stoffe, die aber nicht so wirken, wie erzählt wird. Können Sie uns das erklären? Was ist das?
Ja, das muss ich sagen, also diese Recherche war wirklich keine einfache, weil man mit so viel menschlichem Leid konfrontiert ist, gerade in Extremsituationen. Und bei diesen Mitteln handelt es sich im Endeffekt um ätzende Stoffe.
Chlor.
Genau, Chlor zum Beispiel. Und wir haben uns da verschiedene Gruppen in Social Media, auch auf Telegram angeschaut, wo dann wirklich Menschen sagen, ah, guck mal, ich hatte hier einen Pickel und dann habe ich das drauf gemacht und dann klaffte da plötzlich ein Loch. Und dann wurde das als Beleg genommen, dass das Ganze wirkt. Und das ist schlimm genug, wenn erwachsene Menschen das mit sich selber tun, aber das wird mit Kindern gemacht. Wir haben auf Amazon Bücher gefunden über MMS für Tiere. Da wird auch in diesen Gruppen von berichtet. Ich habe das meiner Katze ins Auge gemacht. Und da steckt wirklich so viel Leid hinter. Und diese Grenze wird einfach nicht gezogen. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, irgendwie so einen leichten Stress habe beim Fliegen und ich nehme irgendwas vom Talisman bis über irgendwelche Sachen, die keine Evidenz haben, dann ist das ja das eine, aber die Grenzziehung findet einfach nicht statt und das macht es extrem schnell gefährlich und gerade da, wo viel, viel Leid passiert.
Weil diese Stoffe, also wie gesagt, auf Chlorbasis, die werden geschluckt, die werden als Einläufe genommen, die werden als Creme genommen, die Vergiftungserscheinungen, die dann zutage treten, werden auch noch als Beleg der Wirksamkeit genommen. Also seht her, wenn ich mich erbreche, dann werde ich quasi dabei entgiftet. Das ist ja hanebüchen unwissenschaftlich. Das ist belegt, dass das Zeug giftig ist. Es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Homöopathie beispielsweise wirkt. Und trotzdem kommen wir damit mal ein bisschen zu diesem Verhältnis von der Esoterik zur Wissenschaft. Sie beschreiben, Frau Nocun, es gibt so ein Doppelverhältnis. Einmal Wissenschaftsverachtung und Pseudowissenschaft. Mit welchem von beiden fangen wir mal an?
Ja, also zum einen ist die Wissenschaftsverachtung ziemlich offensichtlich, vor allem eben beim Thema Gesundheit. Und man muss sagen, da sind Verschwörungserzählungen über Medizin und Wissenschaft einfach schlichtweg eine Immunisierungsstrategie. Klar, wenn jemand für 100 Euro sein Handauflegen-Konzept gegen Rheuma verkaufen will und man fragt, naja, wo sind denn deine Belege, ist es natürlich bequem zu sagen, so, naja, also wissenschaftliche Studien, die sind doch eh alle von der Pharmaindustrie gefälscht. Ja, und zack, ist man raus aus dieser unbequemen Frage. Und genauso wird auch gearbeitet von Verkäufern. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Teile der Szene auch versuchen, den Anschein von Wissenschaftlichkeit zu wahren. Und was da besonders beliebt ist, ist das Nutzen von sehr hochtrabenden wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Begriffen. Ja, also wer weiß schon, was ein Bioresonanzgerät ist? Das klingt ja erstmal seriös, wenn man sich dann aber anschaut, dass es auch Studien gibt, die mal so ein Gerät getestet haben und festgestellt haben, das sieht keinen Unterschied auf der Messungsebene zwischen einer Leiche, einem gesunden Menschen und einem Stück Leberkäse. Es gibt tatsächlich diese Studie und naja, da muss man halt sagen, so wissenschaftlich ist es halt gar nicht. Ne?
Das
ist halt,
kommt aber so daher. Also sehr viel, genau, habe ich bei Ihnen gelesen, ja, wird mit Quantenmechanik.
Ja, Quantenmechanik ist auch unglaublich beliebt, weil wer kann schon aus dem Stegreif die Erklärung schütteln, was genau Quanten sind, was Quantenmechanik bedeutet, wofür da irgendwelche Wissenschaftler in den letzten Jahren auch Preise bekommen haben, warum das bahnbrechend ist. Man weiß es irgendwie, aber was das genau ist, weiß man nicht. Und von daher ist es einfach eben als Esoteriker zu sagen, naja, das basiert eben auf Quantenmechanik, dass man eigentlich auch nicht mal die Grundlagen der Physik verstanden hat. Das wird dann einfach unter den Tisch fallen gelassen und diese Marketingstrategie funktioniert aber. Oftmals gibt es auch esoterische Schulen, die eigene Fachbegriffe erfinden, damit das Ganze wissenschaftlich klingt.
Das heißt, das Problem, das Sie mit Globuli und Co. haben, vermute ich, ist in Teilen auch, dass es so ein unwissenschaftliches Denken befördert. Wenn das Zeug in der Apotheke verkauft wird, dann kann ich ja auch alles mögliche andere glauben. Ist das das Problem, das wir damit haben?
Ich sehe tatsächlich ein Problem darin, dass esoterische Präparate in Apotheken erhältlich sind oder dass Krankenkassen auch esoterische Produkte ersetzen, weil das natürlich suggeriert, naja, etwas muss da dran sein. Ja, also wenn mein seriöser Apotheker, bei dem ich auch andere Medikamente bekomme, wenn ich da eben auch Zuckerkügelchen kaufen kann oder Dinge, die auf irgendwelchen, ja, Flugbahnen von Planeten basieren und irgendwelchen Tierkreiszeichen, dann gibt das einen gewissen Anstrich von Seriosität. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Krankenkassen sich entscheiden würden, statt Zuckerkügelchen zu bezahlen, bezahlen wir beispielsweise voll und ganz die Sehhilfe, wo man ja sagen muss, da gibt es eindeutige Evidenz, dass sie den Betroffenen auch wirklich hilft.
Ja, und Homöopathie steht ja auch was für gewisse Glaubenssätze. Wir haben es hier mit einem Blick auf die Welt zu tun, der ja von Wissenschaftsfeindlichkeit, von Ablehnung von Evidenz geprägt ist. Und ich denke, die Folgen wurden in der Pandemie offenkundig, dass Menschen eben sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, weil sie glauben, da sind irgendwelche Mikrochips drin. Aber das hört damit ja nicht auf. Wissenschaftsfeindlichkeit ist auch ein großer Teil von der Leugnung des menschengemachten Klimawandels, von der Ablehnung von Maßnahmen. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem größeren Problem zu tun, das sich in der Esoterik manifestiert, da aber nicht aufhört. Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft irgendwo auch eine Linie ziehen, dass Fakten Fakten sind und Meinungen Meinungen, aber dass das nicht immer bei aller Komplexität sich so stark vermischt.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie breit dieser Esoterikmarkt aufgestellt ist. Und da wird ja eine Menge Geld gemacht. Und ich wüsste gerne, Frau Nocun, ist denn Ihr Eindruck, dass das, wenn Sie da zum Beispiel über so eine Esoterikmesse gehen, dass das bewusster Betrug ist? Oder glauben diejenigen, die da ihre Wundermittelchen verkaufen, tatsächlich daran?
Ich würde tatsächlich vermuten, der Übergang ist fließend und von außen lässt sich das nicht immer sagen. Ja, also man muss sagen, dass es auch mit Sicherheit Akteure aus diesem Milieu gibt, die selbst ihre vermeintlichen Wundermittel konsumieren oder die selbst zum Geistheiler gehen, auch bei schwersten Erkrankungen und die eben auch selbst teilweise an schweren Erkrankungen versterben, weil sie eben diesen Irrlehren folgen. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich da auch Akteure da sind, die unglaublich viel Geld machen. Dahinter stecken auch Unternehmen, ne? Also sind nicht immer Einzelpersonen, so die Wunderheilerin von nebenan, sondern tatsächlich auch Konzerne, die teilweise einen Millionenumsatz machen, die auch Lobbying in der Politik betreiben, die in Arztpraxen dafür werben, dass bestimmte Inhalte vertrieben werden. Und da muss man sich natürlich fragen, ist jeder Beschäftigte dieses Unternehmens voll und ganz davon überzeugt, dass die Dinge, die Anwender sich von diesen Produkten versprechen, dass die tatsächlich zutreffen? Das würde ich wirklich bezweifeln. Nur ich glaube, das macht für den Betroffenen, der in der Krisensituation auf diese Präparate setzt, am Ende des Tages keinen Unterschied. Ja, also egal, ob der Verkäufer selbst dran glaubt oder nicht, man hat am Ende dann Gesundheitsprobleme, mit denen man alleingelassen wird. Schlimmer noch oft, teils wird Leuten eingeredet, naja, wenn diese Therapie in Anführungsstrichen nicht funktioniert, dann bist du eben spirituell noch nicht weit genug, du hast nicht genug positive Gedanken gehabt oder es liegt an Blockaden oder vielleicht Karma-Schuld von dir im letzten Leben. Und das ist natürlich gerade in einer schwierigen gesundheitlichen Situation etwas, was ja Menschen dann teilweise auch richtig überfordert.
Aus sozialpsychologischer Sicht, Frau Lamberti, gibt es bestimmte Menschengruppen, gibt es da Merkmale, wer da besonders anfällig ist?
Also, wenn man sich die Forschung anguckt, muss man erstmal sagen, es gibt gar nicht so ein großes, systematisches Forschungsprogramm, würde ich jetzt mal sagen, wie man vielleicht denken würde. Wir haben deswegen auch versucht, das Ganze nochmal so ein bisschen anhand von Merkmalen zu systematisieren, weil das ja schon ein Unterschied ist, ob wir darüber sprechen, warum nimmt jemand Homöopathie, warum macht jemand gewisse Formen vielleicht von Yoga, warum glaubt jemand an Hexen. Es gibt erstmal Geschlechterunterschiede, dass in der Regel Frauen stärker an solche Glaubenssätze glauben, dass sie eher solche Dinge auch praktizieren. Frauen werden ja auch gezielt angesprochen. Es gibt ganz viele Projekte, dass man die innere Göttin findet, ne, in Einklang mit der Weiblichkeit kommt, all diese Dinge. Und dann ist es aber eher so, dass ich sagen würde, es sind psychologische Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Also zum einen eben der Kontrollverlust, dass man in Situationen, wo man eben nicht weiß, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, dass man dann auch stärker an Esoterik glaubt. Man hat ja auch die Möglichkeit, sich selber höher zu stellen über Esoterik. Man verfügt dann über das Geheimwissen, das die anderen nicht haben. Diese Palmblatt-Bibliothek, die können nur Auserwählte lesen, die ist jetzt nicht mit einem Bibliotheksausweis zugänglich.
Das befriedigt also auch einen gewissen Narzissmus.
Eine Forschergruppe hat von spiritueller Arroganz gesprochen. Ich finde das Wort nicht so gut, weil es ja schon recht wertend ist.
Aber wir ahnen, was damit gemeint ist.
Genau.
Aber wie haben Sie denn dann in diesem Umfeld überhaupt recherchieren können? Denn die, die daran glauben, werden Ihnen mit ordentlicher Portion Misstrauen begegnet sein. Und die, die vielleicht darauf reingefallen sind, nicht mehr daran glauben, ja vielleicht auch mit einer Menge Scham. Frau Nocon, wie war die Recherche?
Ja, also was mich total mitgenommen hat, waren die Gespräche eben mit Betroffenen. Also wir hatten beispielsweise mit einer Frau gesprochen, die in jungen Jahren, so mit 15, einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Und die Mutter hat damals in so einem anthroposophischen Milieu gearbeitet und ist darüber eben an einen Experten, in Anführungsstrichen, vermittelt worden. Und der hat ihr in allen Ernstes Zuckerkügelchen gegen die Depressionen verschrieben und dann noch zu der Mutter gesagt, dass die krumme Wirbelsäule der Tochter wohl daran liegt, dass sie im letzten Leben unehrlich gewesen sei und nach oben gebuckelt hätte.
Es ist jetzt nur ganz vorsichtig angeklungen, die unglaubliche Themenvielfalt Ihres Buches, die ja auch für die Themenvielfalt der Esoterik steht. Also von Hellsehern, Handaufleger, Ökolandbau, auch klassische Sekten tauchen in Ihrem Buch auf, ziemlich unseriöse Lebenscoaches. Vieles haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Frau Lamberti, am Ende lässt sich trotz dieser unfassbaren Breite irgendwie ein gemeinsames Fazit ziehen?
Ein Fazit ist, ich glaube, wir hätten noch 5 Bücher schreiben können, weil einfach so vieles nicht reingeschafft hat. Aber ich würde sagen, was uns wichtig ist, ist, das, was vielleicht harmlos, skurril aussieht, muss es nicht sein. Und man darf nicht erst hingucken, wenn es radikal wird, sondern man muss vorher verstehen. Man muss vorher genau sehen, was sind eigentlich hier gefährliche Versatzstücke, die Auswirkungen haben auf unsere demokratische Gesellschaft, die gerade ja von allen möglichen Seiten attackiert wird. Und je mehr Menschen sich in solche Welten stürzen, desto schwieriger wird das für eine Demokratie auch.
Um das aber klar zu sagen, Esoterik ist nicht per se rechtsextrem, oder?
Nein, aber es gibt eben auch die braune Esoterik. Und ich fand das auch ganz schön, dass wir am Ende im letzten Kapitel das Kriegen, Krise, Katastrophen heißt, wo wir uns angeschaut haben, naja, sind Menschen in Krisen anfälliger? Was für besondere Strategien sehen wir da? Da haben wir als Einleitung so eine Passage genommen, wo wir von einem Aussteiger, einem fiktiven Aussteiger namens Peter erzählen, der so aufs Land gezogen ist, mit dem spießbürgerlichen Leben nichts mehr zu tun haben will. Und dann stellt der Leser erst im Verlauf des Texts fest, okay, das ist gar nicht im Hier und Jetzt, sondern das ist 100 Jahre her. Und vor 100 Jahren nach der Weltwirtschaftskrise war es eben auch so, dass es die sogenannten Inflationsheiligen gab. Das heißt Männer in langen Gewändern, die eben von Dorf zu Dorf gezogen sind und dann irgendwelche Endzeitpredigten verbreitet haben. Und es gab da auch sektenähnliche Gruppierungen, Kommunen, die waren teilweise politisch sehr progressiv. Aber es gab auch Siedlungen, die die Machtergreifung Hitlers überhaupt nicht als Problem gesehen haben, weil das eben so eine völkische Esoterik war. Und das war uns eben auch sehr wichtig aufzuzeigen, dass diese Berührungspunkte zwischen Esoterik und Rechtsextremismus nichts Neues sind, sondern das sehen wir eben schon seit vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, Teile der Führungsriege der NSDAP waren überzeugte Esoteriker. Nicht alle. Man muss dazu sagen, Hitler hat zahlreiche Organisationen aus dem esoterischen Spektrum auch verbieten lassen, weil er sie wahrscheinlich auch als Konkurrenz gesehen hat. Allerdings muss man sagen, dass Esoterik immer wieder da auch eine Rolle gespielt hat.
Und damit sind wir dann bei dieser Schlüsselstelle zwischen Esoterik und Rechtsextremismus. Ja, breites Feld. Wir haben jetzt über ein paar Punkte gesprochen. Es steht noch eine Menge mehr drin in diesem Buch von Pia Lamberti und Katharina Nokun. Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Das kostet 22 Euro, ist im Quadriga Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.